Deutschlandfunk, Medias Res.
Weiterhin mit Thekla Jahn kommen wir jetzt im DLF Kulturnachmittag zu den Medienthemen. Alle sind dafür, nur ein Bundesland nicht, Sachsen-Anhalt. Es könnte die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar kommenden Jahres torpedieren. Weniger Events, mehr online, das sind zwei Folgen der geplanten Einsparungen beim Norddeutschen Rundfunk. Wir schauen nachher näher drauf auf die Summen, um die es geht und auf die Frage, was die Sparrunden für die Hörer und Zuschauer bedeuten. Das und mehr in dieser halben Stunde. Diese Corona-Zeiten sind Zeiten, in denen wissenschaftliche Statistiken gefragt sind wie selten. Täglich melden die Medien die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen, Todesfällen und Genesungen. Ein Wort taucht dabei immer wieder auf und es wird mit schöner Regelmäßigkeit falsch verwendet. Welches? Das erklärt Stefan Fries in unserer Rubrik Sagen und Meinen.
Medias Res.
Innerhalb von 24 Stunden haben sich fast 10.000 Menschen neu infiziert.
Innerhalb eines Tages haben sich über 1.000 Menschen neu infiziert.
Stieg die Zahl der Infizierten um mehr als 50%.
Anfang März hatte sich die Zahl der Erkrankten noch alle 2 Tage verdoppelt, nun erst alle 18,3 Tage.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Wenn das so einfach wäre. Niemand weiß, wie viele mit dem Coronavirus infiziert sind. Geschweige denn, wie viele sich seit gestern neu infiziert haben. Die Zahlen, über die Medien täglich berichten, geben das nämlich gar nicht her. Wir wissen nur, wie viele positiv auf das Virus getestet wurden. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Und selbst die Zahlen, die wir kennen, sagen nichts aus über die Infektionen seit gestern. Die Ansteckung liegt vielleicht schon 2 bis 3 Wochen zurück. Denn so lange dauert es meistens von der Infektion über die ersten Symptome, den Test, die Auswertung, das Testergebnis und die Meldung auf dem Behördenweg, bis sie in der Statistik auftauchen. Besser wäre es also, so zu formulieren.
Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden inzwischen mehr als 166.000 Corona-Infektionen registriert.
Richtig kompliziert wird es dann, wenn zwischen Infizierten und Erkrankten nicht unterschieden wird. Denn wer infiziert ist, wird nicht zwangsläufig krank. An vielen geht das Virus ohne Symptome vorüber. Deswegen sind Erkrankte und Infizierte nicht dasselbe. Bei den Erkrankten wissen wir nur von den schweren Fällen, die in Krankenhäusern landen. Besser also, man spricht von bekannten Infektionen, von bestätigten oder gemeldeten und rechnet gegebenenfalls die Genesenen heraus. So kann man weder über- noch untertreiben.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und wenn Sie aufmerksam werden auf Wörter, bei denen Sagen und Meinen auseinanderklaffen, greifen wir das gerne auf. Schreiben Sie uns eine Mail an Sagen und Meinen in einem Wort @deutschlandfunk.de. Sie ist geplant, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021. Dann soll es für ARD, ZDF und Deutschlandradio im Monat 18,36 Euro geben, also 86 Cent mehr als bislang. Zumindest empfiehlt das die KEF, das ist die Finanzaufsicht der öffentlich-rechtlichen Sender. Das mehr muss allerdings noch im neuen Rundfunkstaatsvertrag festgehalten werden und den müssen die Bundesländer beschließen. Widerstand kommt allerdings aus einem Bundesland, aus Sachsen-Anhalt. Die dortige Kenia-Koalition, bestehend aus CDU, SPD und Grünen, ist sich uneins in der Frage, ob es die Beitragserhöhung geben soll. Das laute Nein kommt aus der Union. Sie könnte zusammen mit der AfD den neuen Rundfunkstaatsvertrag kippen. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Zu groß, zu teuer, zu links. Markus Kurze fällt viel ein, wenn es um Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen geht. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU im Magdeburger Landtag ärgert sich noch immer über die Umweltsausatire vom WDR. Über zu viele Flüchtlingskinder in der Tagesschau wetterte er am Tag nach einer CDU-Weihnachtsfeier 2016 im Landtag und bekam Applaus von der AfD. Vor allem hat Markus Kurze das Gefühl, dass der Osten zu wenig vorkomme in der Berichterstattung von ARD und ZDF.
Fängt beim Länderfenster im ZDF an und hört bei Einzelbeiträgen auf. Deshalb ist es wert, dass man darüber mal berichtet. Am Ende sind auch kleine Dinge des Lebens aus dem ländlichen Raum, über die man mal berichten könnte. Die gibt es nicht bloß in Schleswig-Holstein oder im Ruhrpott, die gibt es auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen.
Umso vehementer lehnen Markus Kurze und seine Fraktion den neuen Rundfunkstaatsvertrag ab. Der beinhaltet die erste Beitragserhöhung seit 11 Jahren, 86 Cent mehr im Monat. Er stehe zwar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das Sparpotenzial der Sender sei nicht ausgeschöpft, argumentiert Kurze. Mit dem Nein zum Rundfunkstaatsvertrag steht die CDU in Magdeburg nicht alleine da. Auch die AfD lehnt ihn ab. Allerdings möchte sie grundsätzlich die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Dass da eine Koalition der Neinsager aus CDU und AfD den Rundfunkstaatsvertrag kippen könnte, beunruhigt Markus Kurze nicht.
Ich weiß immer nicht, warum man uns dann immer in die Nähe der AfD rückt. Dass es Themen gibt, wo mehrere Parteien selber Ansichten haben, das ist ganz klar. Das macht man, sagen wir mal, auf der linken Seite ja meist gar nicht. Ob das Grüne, Linke oder SPD sind, wenn die sich einig sind, heißt es immer, wir müssen nachziehen als Union.
Womit die CDU eigentlich gerechnet hat, dass die Linke nachzieht. Schließlich macht sie das ja auch in Thüringen. Bodo Ramelow als linker Ministerpräsident trägt die Beitragserhöhung mit. In Sachsen-Anhalt ist die Linke in der Opposition und gesellt sich zu den Neinsagern. Stefan Gebhardt ist der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Magdeburger Landtag. Er sei ein Befürworter eines bürgernahen Rundfunks, aber dass seine Fraktion für die CDU in die Bresche springt, sieht er nicht ein.
Wir vermissen eine Begrenzung der Direktoren- und Intendantengehälter. Ich will nur daran erinnern, dass der Intendant des Westdeutschen Rundfunks doppelt so viel verdient wie der Bundespräsident.
Die Unterstützer des neuen Rundfunkstaatsvertrags sind im Magdeburger Landtag also in der Minderheit. Die SPD sagt zähneknirschend ja, nur die Grünen, die kleinste Fraktion innerhalb der Kenia-Koalition, sind eindeutig für die Beitragserhöhung. Fraktionschefin Cornelia Lüdemann ärgert sich, dass die CDU wegen 86 Cent mehr im Monat das große Ganze in Frage stellt.
Also ich finde es nicht angemessen, an solchen Punkten, wie sie die CDU bisher vorgetragen hat, diesen gesamten Rundfunkänderungsstaatsvertrag platzen zu lassen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns da irgendwie enthalten oder dagegen sind oder so, ich sehe schon die nächste Verfassungsklage.
Denn wenn es keine 16:0 Entscheidungen aus den Bundesländern für den Rundfunkstaatsvertrag gibt, wird er nicht umgesetzt. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten könnten vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Der Widerstand aus Sachsen-Anhalt. Er ist auch deshalb so massiv, weil es dabei nicht nur um die Beitragserhöhung geht. Ministerpräsident Haseloff fordert in einem Brief an die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio, mehr ARD-Gemeinschaftseinrichtungen in den Osten zu verlegen. Wobei er da konkret sein eigenes Bundesland im Auge hat. Thüringen hat den Kinderkanal in Erfurt, Sachsen den Hauptsitz des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig, Sachsen-Anhalt hat noch nichts und macht Druck. Kulturstaatsminister Rainer Robra von der CDU.
Für Halle erwarten wir die Kulturplattform, die der Bayerische Rundfunk nach Halle verlegen könnte. Dann gibt es Teile aus der Chefredaktion, die nach Mitteldeutschland könnten.
Ob das klappt, diskutieren in diesen Wochen die Intendanten von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Laut einer ARD-Sprecherin soll es noch in diesem Frühling Ergebnisse geben. Kulturstaatsminister Robra sieht schon Fortschritte. Nur eine Anstalt blockiere bei allem, der Bayerische Rundfunk. Das stimme so nicht, schreibt der BR auf Anfrage des Deutschlandfunk. Nur sei eine Verknüpfung zwischen der Beitragserhöhung und der ARD-Standortfrage nicht legitim, so ein Sprecher. Der Kulturstaatsminister in Sachsen-Anhalt möchte also einen Deal. Irgendwas Sichtbares muss er seinen CDU-Abgeordneten um Markus Kurze anbieten, damit sie sich doch noch mit der Beitragserhöhung anfreunden. Ansonsten scheitert der neue Rundfunkstaatsvertrag an Sachsen-Anhalt.
Ob er scheitert oder nicht, beim NDR wird in jedem Fall weniger Geld ausgegeben. Seit Januar dieses Jahres ist Joachim Knuth Intendant des NDR und schon bei seinem Amtsantritt hatte er Einsparungen angekündigt, trotz der geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Gestern hat er nun in einer internen Sitzung bekannt gegeben, wo genau der Sender sparen will. Betroffen sind die Hörfunk- und Fernsehprogramme. Die Online-Sparte hingegen bleibt weitgehend unangetastet. Unser Landeskorrespondent in Hamburg ist Axel Schröder. Herr Schröder. Wie hoch ist denn die Summe, die beim NDR auf jeden Fall eingespart werden muss?
Die ist sehr, sehr groß. Das sind bis 2024 300 Millionen Euro, die eingespart werden sollen im Hörfunk, Fernsehen, in der Verwaltung und zwar an allen Standorten, also in den Landesfunkhäusern in Hamburg, in Hannover, in Schwerin und Kiel. Und bis 2028 heißt es, soll das Personal um 10% abgebaut werden. Also große Zahlen, die da auf die Mitarbeitenden des NDR zukommen.
Wird das NDR-Publikum von den Sparrunden etwas mitbekommen, also dass sich das Programm ausdünnt?
Also das wird man in jedem Fall merken, denn zum einen werden ganze Sendungen wegfallen. Ein Beispiel nenne ich mal der sogenannte Treffpunkt Hamburg auf NDR 90,3, eine einstündige Sendung, in der es dann um Hamburger Tagespolitik geht. Der sogenannte Comedy Contest wird gestrichen und das wurde gestern auch verlautbart. Es wird dann möglicherweise auch einer Sendequalität hapern, beziehungsweise wird man da Abstriche machen müssen. Es werden weniger Teams ausrücken, kleinere Teams. Und das wird sich natürlich dann auch am Ende im Äther niederschlagen, also an den Radiogeräten oder an den Fernsehgeräten.
Werden denn alle Kürzungen von Herrn Knuth kritisiert oder gibt es auch nachvollziehbare Vorschläge, von denen man denkt, ja, die waren eigentlich schon lange überfällig?
Das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Also wenn zum Beispiel die Sommertour wegfällt in den einzelnen Landesfunkhäusern, eine sehr aufwendige Produktion. Eine sagen, Mensch, das habe ich immer gemocht, wenn die NDR-Teams draußen in der Fläche waren. Andere werden sagen, das ist verzichtbar. Aber zum Beispiel das Engagement des NDR auf dem Hafengeburtstag, der nun dieses Jahr wegen Corona ausgefallen ist, das war schon sehr, sehr groß aufgefahren. Das soll es dann nicht mehr geben. Da geht es dann nur noch um Berichterstattung über den Hafengeburtstag. Das Classic Open Air wird wegfallen, werden auch einige Leute vermissen. Aber was nachvollziehbar, glaube ich, ist, ist, dass zum Beispiel die beiden Standorte mehr zusammengelegt werden. Einmal am Roten Baum und in Lockstedt, also Hörfunk und Fernsehen. Da kann man tatsächlich wahrscheinlich ein großes Potenzial heben. Und das ist wahrscheinlich auch möglich, ohne dass die Qualität leidet. Es werden Immobilien verkauft. Und insofern sind da auch viele Punkte bei, wo man sagen kann, ja, das ist wahrscheinlich einfach ein richtiger Schritt.
Die Kürzungen erstrecken sich ja tatsächlich auf sehr, sehr viele Bereiche des Senders. Warum ist explizit die Online-Sparte ausgespart?
Na, weil man da schon die Zukunft sieht, also Stichwort Podcast, da soll es eben in vielen Radioprogrammen auch so laufen, dass Sendungen so geplant werden, dass sie als Podcast funktionieren und dann eben im normalen Radioprogramm dann auch laufen. Es gibt sogar in den einzelnen Funkhäusern dann Innovationstöpfe eben für diese Online-Strategie, unter anderem mit jeweils 10 Millionen Euro. Also da setzt der NDR tatsächlich eben auf Online, Online First, heißt da die Devise.
Das heißt, alle sind Verlierer außer die Onliner.
Ja, es wird in jedem Fall Verlierer geben. Also zum Beispiel die vielen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden natürlich das Nachsehen haben. Und es stellt sich die Frage, wie umgehen mit dem Nachwuchs. Man muss natürlich den Menschen, die dann ins Rundfunkbusiness reingehen, auch eine Perspektive bieten. Das ist fraglich, ob das da noch möglich ist.
Vielen Dank für diese Informationen, Axel Schröder aus Hamburg, über die Einsparpläne des NDR. Was verändert sich durch Corona? Was wird nach Corona anders sein? Vielleicht sogar besser? Diese Frage stellt die Medienredaktion des Deutschlandfunks in diesen Wochen Medienschaffenden, wie zum Beispiel Elke Heidenreich. Seit 50 Jahren arbeitet sie als Journalistin.
Für mich hat sich durch die Corona-Krise nicht wirklich viel geändert. Lesen und Schreiben sind ja meine Tätigkeiten und das sind immer einsame Tätigkeiten, bei denen man sowieso alleine ist. Also das bin ich gewöhnt. Ich habe einen Hund, ich gehe viel spazieren. Ich vermisse natürlich Konzerte, Theater. Jeden Abend waren früher in den ZDF-Nachrichten die letzten 5 Minuten für den Sport reserviert. Hätte man da nicht in den zurückliegenden Wochen statt des Sports, der ja nicht stattfand, immer mal einen Buch- oder Kulturtipp machen können? Die Krise lehrt uns einfach wieder mal, was in diesem Land wichtig ist und was nicht. Wirtschaft und Sport sind wichtig und Bilder, Musik, Theater, Bücher sind nicht wichtig. Das macht mich traurig und das macht mich auch zornig. Denn genau das sind für mich und für viele andere gerade die rettenden Geländer. Und diese Krise zeigt, wie sehr wir das an den Rand drücken. Und ich finde, das dürfte nicht sein. Da erwacht mein alter Kampfgeist.
Mehr Aufmerksamkeit für Kulturthemen, Elke Heidenreichs Wunsch für die Nach-Corona-Zeit. Wie Hajo Schumacher, Bettina Böttinger und andere Journalistinnen und Journalisten die Corona-Krise persönlich erleben, das können Sie hören auf dlf.de/mediasres. Und das war's im ersten Teil des Kulturnachmittags mit Thekla Jahn. Gleich nach den Nachrichten und Shalom geht es im zweiten Teil weiter mit Literatur, Religion und aktuellen Kulturthemen.